Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Herzlich willkommen zu Das Thema. Was fällt Ihnen spontan zur Caritas ein? Suppenküche und Obdachlosenhilfe? Ja, das stimmt, das machen die. Aber auch noch sehr viel mehr. Wir picken uns in den kommenden 2 Stunden ein paar Rosinen aus dem Caritas-Kuchen heraus und stellen Ihnen Projekte vor, die unter dem Caritas-Dach laufen und die so mancher dort nicht vermutet hätte. Oder wussten Sie, dass die Caritas sich dafür stark macht, junge Männer für den Beruf als Erzieher zu interessieren oder Menschen mit Migrationshintergrund für Pflegeberufe fit zu machen? Nur um schon mal 2 Beispiele zu nennen. Schön, dass Sie da sind. Ich bin Melanie Wielenz. Wenn man sich einmal umschaut und vielleicht so zur Hofpause bei Kindergärten vorbeigeht, dann stellt man fest, dass es kaum männliche Erzieher in Kindergärten und Kitas gibt. Die Caritas im Erzbistum Köln möchte das ändern, und zwar mit dem Projekt Mike. Mike steht für Männer arbeiten in Kitas. Und tatsächlich, es gibt sie, männliche Kita-Erzieher. Zum Beispiel in der Kita St. Cecilia in Düsseldorf-Benrath. Dort arbeitet Christoph Maul als Erzieher. Mario Brumbi hat ihn getroffen.
Für mich war das eigentlich schon relativ früh klar. Ich habe in der Jugend, war ich erst, habe dann auch in der Jugendgruppe geleitet. Ich war Messdiener und da war eigentlich schon so klar, dass ich in den sozialen Bereich gehen möchte. Und dann war es dann eigentlich auch relativ schnell klar, dass ich mit Kindern arbeiten wollte.
So der 28-jährige Christoph Maul, der seit November vergangenen Jahres Leiter der katholischen Kita St. Cecilia im Düsseldorfer Stadtteil Benrath ist. Er wurde sowohl von seinem Umfeld unterstützt, als sich der gebürtige Duisburger entschied, Erzieher zu werden. Aber auch Eltern, Kinder und Kolleginnen reagierten auf ihn sehr positiv. Es überwiegen natürlich die administrativen Aufgaben, aber nach wie vor ist es ihm sehr wichtig, Kontakt mit den Kleinen zu haben, und es reizt ihn auch.
Kinder in der Entwicklung zu begleiten, von klein auf, bis sie dann in die Schule kommen, das ist das, was mich so fasziniert hat.
Bevor Christoph Maul seine Stelle als Leiter der Kita St. Cecilia antrat, erfüllte er sich vorher noch einen lang gehegten Traum.
Also es war wirklich der Wunsch, im Ausland zu arbeiten, und dann bestand halt die Möglichkeit auf den Philippinen. Sie suchten gerade dort jemanden als Erzieher. Die Philippinen, dann das größte katholische Land dann auch in Asien, und das war dann der Entschluss, dann dorthin zu gehen.
Insgesamt 4 Monate verbrachte der schlanke junge Mann mit dem Kinnbart in dem asiatischen Land und engagierte sich neben seiner Tätigkeit als Erzieher auch noch ehrenamtlich in einer Schule.
Und dort habe ich dann ja immer am Wochenende, immer sonntags, habe ich dann dort Kinder unterrichtet, die ansonsten keine Möglichkeit hatten, zur Schule zu gehen.
Christoph Maul hat seine Berufswahl bis heute nicht bereut und richtet sich direkt an die jungen Männer.
Werdet Erzieher. Erzieher ist ein ganz toller Beruf, wenn man die Kinder auf ihrem Lebensweg ein Stückchen begleiten möchte, die Entwicklung begleiten möchte.
Und dazu hat man als Erzieher dann natürlich auch Gelegenheit. Christoph Maul ist Kita-Erzieher und Leiter der Kita St. Cecilia in Düsseldorf-Benrath. Die Caritas im Erzbistum Köln wirbt für mehr Männer als Erzieher in Kitas mit dem Projekt Mike. Gleich mehr dazu hier im Domradio. Männer in Kitas. Aus eigener Anschauung kenne ich das nur sehr, sehr wenig. An weniger als einer Hand kann ich die Male abzählen, dass ein junger Schüler als Praktikant im Kindergarten meiner Kinder mitgearbeitet hat. Und dann war da auch gleich eine ganz andere Stimmung. Dann wurde mal, ganz klassisch, aber was soll's, endlich einmal Fußball auf dem Hof gespielt. Es war endlich mal auch ein bisschen lauter und lebhafter. Und die Jungs, die klebten in der Nähe des Praktikanten. Pablo André ist bei mir im Studio. Er ist Projektreferent in dem Projekt Mike, Männer in Kitas, das der Diözesan Caritas-Verband seit Anfang 2011 laufen lässt. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, Frau Wielenz.
Das Thema Frauenquote bei Führungskräften ist ein Dauerbrenner und immer gut für eine Diskussion. Brauchen wir eine Männerquote für die Kitas?
Nein, die brauchen wir nicht. Die haben wir nämlich schon durch eine EU-Richtlinie, die besagt, dass der männliche Anteil an Erziehern bei 20% liegen soll. Das ist für uns noch ein sehr, sehr weiter Weg, aber es wurde Zeit, dass wir uns auch auf den Weg gemacht haben.
20%, das klingt total illusorisch. Ich glaube, das kann jeder, der ein bisschen Einblick hat in eine Kita, direkt bestätigen. Wo sind wir denn mittlerweile?
Also bundesweit in Deutschland liegen wir bei ca. 3,5%. In den ca. 670 katholischen Kitas im Erzbistum Köln haben wir noch ein bisschen Aufholbedarf. Da liegen wir bei ca. 2% aktuell.
Warum ist das immer noch so selten, dass sich Männer für diesen Beruf entscheiden? Ist das bei Männern so gar nicht gewünscht oder tun sie sich schwer oder tun sich umgekehrt die Familien schwer, wenn in ihren Kitas Männer arbeiten?
Ich glaube, dass ganz viele junge Männer den Beruf des Erziehers und insbesondere das Arbeitsfeld Kindertagesstätte gar nicht auf der Agenda haben. Wir haben viel Erfahrung mit Berufsorientierung gemacht und sind immer wieder überrascht, dass eher immer noch ausschließlich die technischen und anderen Berufe auf der Agenda stehen. Aber der Bereich der pflegerischen und erzieherischen Berufe bei Männern ist es immer noch eine Ausnahme aktuell.
Ist das zu uncool?
Das ist noch zu uncool. Nicht das Arbeitsfeld und die Arbeitsaufgaben, sondern das Image des Berufes ist noch nicht so cool, dass auch junge Männer, die ja in der Adoleszenz immer noch ein cooles Image haben wollen, das wahrnehmen wollen. Wir arbeiten daran, das zu verbessern, weil das Arbeitsfeld Kindertagesstätte gibt viel, viel mehr her, als wir es in unserer Gesellschaft im Moment noch sehen. Ja.
Ein Argument, das immer ins Feld geführt wird, warum Männer nicht Erzieher werden, ist ja das Liebegeld. Dieser Beruf wäre für Männer wegen der geringen Entlohnung zu unattraktiv, mal abgesehen davon, dass das ja Frauen auch so gehen könnte. Wie gut, wie schlecht werden denn Erzieherinnen und Erzieher nun wirklich bezahlt?
Die Bezahlung ist gar nicht so schlecht im Vergleich mit anderen Berufen, die Männer eher gerne wahrnehmen, wie zum Beispiel Kfz-Mechatroniker. Ich tue mich selber damit ein bisschen schwer, diese Diskussion im Kontext von Männern in Kitas zu führen, einfach deswegen, weil die Frauen, die im System arbeiten, arbeiten zu diesem Gehalt. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen mehr Männer haben, um dann dafür müssen wir das Gehalt erhöhen, ist es ein Tritt vors Schienbein für die Frauen, die schon länger in dem Arbeitsfeld sind.
Das stimmt, da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Gleichwohl können Sie uns mal sagen, mit was für einem Gehalt könnten denn Männer wie Frauen rechnen, die als Erzieherinnen und Erzieher tätig werden?
Als Einstiegsgehalt kann man von circa 2000 Euro brutto ausgehen. Allerdings haben wir das Problem, dass wir eine 5-jährige Ausbildung zum Erzieher haben. Das ist eine vollschulische Ausbildung, dauert 4 Jahre in der Schule plus ein berufspraktisches Jahr und die ist unentgeltlich. Ich glaube, dass das ein ganz großes Manko ist, was wir in der Ausbildung noch haben. Und somit auch viele junge Leute sagen, ich habe jetzt meinen Realschulabschluss gemacht, ich will jetzt auch mal Geld verdienen, dass das ein Grund ist, diese Ausbildung dann doch nicht zu beginnen. Da haben wir auf jeden Fall noch was zu tun.
Gibt es schon Ansätze, gerade dies zu ändern?
Es steht mittlerweile sogar im Koalitionsvertrag unserer Landesregierung drin, dass wir eine dual orientierte Ausbildung zum Erzieher anstreben. Da tut sich im Moment leider noch nicht so viel. Andere Bundesländer wie zum Beispiel Baden-Württemberg sind uns da weit voraus. Dort gibt es schon Modellversuche in Form einer dualen Ausbildung, wie wir sie auch schon in den kaufmännischen Berufen kennen. Dort schließen die Schüler einen Ausbildungsvertrag mit Kindertagesstätten, sind dann 3 Tage in der Praxis und 2 Tage in der Schule. Das hat den Vorteil, sie kriegen direkten Gehalt und für die Träger ist der Vorteil einfach, sie können vom ersten Tag an aktiv Personalentwicklung und auch Personalbindung betreiben. Eigentlich ein sehr, sehr schönes Modell.
Diese Ideen und diese Verbesserung des Ausbildungsweges klingen gut. Sie müssen aber auch an den Mann gebracht werden. Vielen Dank bis hierher an Pablo André. Wir sprechen gleich weiter, wie mit dem Projekt Mike junge Männer für den Erzieherberuf gewonnen werden können. Sie hören Domradio, das Thema. Den Schnott von den Nasen fremder Kinder abwischen, ständig auf zu kleinen Stühlen sitzen, jeden Tag mehr Dezibel als samstags in der Disse und dazu noch ein mäßiges Gehalt und als Weichei gelten. Abschreckende, aber auch nicht wahre Argumente, die dagegen sprechen, dass junge Männer Erzieher werden, die lassen sich ganz schön leicht finden. Doch Mike, das Projekt des Diözesan-Caritas-Verbandes für das Erzbistum Köln, will aufräumen und junge Männer ansprechen, gerade für diesen Beruf. Projektreferent ist Pablo André, ist bei uns im Studio. Was ist das Ziel dieses Projektes, Mike?
Gut, wie unser Name schon sagt, mittelfristig wollen wir den Männeranteil in unseren Kindertagesstätten steigern. Das heißt, wir müssen junge Männer für diesen Beruf interessieren und das hat auch was damit zu tun, dass wir ihnen wirklich konkret nochmal darstellen, was sind überhaupt die Aufgaben in Kindertagesstätten. Das gibt immer noch die Klischees, wie Sie sie vorhin schon genannt haben, dass es darum geht, ich muss viel mit Kindern spielen, ich muss Kinder betreuen. Das sind auch noch wichtige Aufgabengebiete. Aber wir sind in den letzten 10 Jahren so weit gekommen, dass wir hier von der Begleitung frühkindlicher Bildungsprozesse sprechen. Das ist eine sehr, sehr wichtige und auch komplizierte Aufgabe. Und das muss man den Leuten auch so darstellen. Dieser Job ist wichtig und stellt auch für jeden eine Herausforderung dar.
Sie sind ein Modellprojekt eigentlich. Wer ist denn daran beteiligt?
Am Bundesprogramm sind 16 Träger beteiligt. Bei uns im Erzbistum Köln sprechen wir von 6 katholischen Trägern von Kindertagesstätten, die sich am Projekt direkt beteiligen, mit insgesamt 34 Modellkitas, in denen wir unsere Konzepte modellhaft auch erproben und auswerten. Und des Weiteren sind wir mit 14 Kooperationspartnern aus allen unterschiedlichen Feldern, von der Arbeitsagentur bis hin zu allgemeinbildenden Schulen, sehr, sehr gut aufgestellt.
Das geht schon in die Richtung, die ich genau mich von Ihnen wissen wollte. Wie kommen Sie an die jungen Männer nun ran?
Natürlich über die neuen Medien, Internet, aber auch telefonisch. Wir bekommen sehr viele Anrufe und wir machen es auch noch ganz klassisch. Wir sind viel auf Berufsorientierungsveranstaltungen in der Schule, aber auch außerhalb der Schule, wie zum Beispiel der Berufe live am letzten Wochenende unterwegs. Da kommen wir persönlich ins Gespräch mit den jungen Männern.
Was können Sie den jungen Männern denn sagen oder auch bieten? Können die sich selber mal ausprobieren, bevor man sich für eine zurzeit noch 5 Jahre dauernde Ausbildung verpflichtet?
Das empfehlen wir jedem Einzelnen, der sich für dieses Arbeitsfeld interessiert. Am alljährlich stattfindenden Boys Day zum Beispiel haben Schüler die Möglichkeit, mal für einen Tag in eine Kindertagesstätte reinzuschnuppern. Das kann aber auch nur der erste Schritt sein. Wir sagen allen, macht nochmal ein längeres Praktikum in einer Kindertagesstätte. Aber auch ein freiwilliges soziales Jahr bietet sich dafür ganz, ganz gut an.
Wann würden Sie sagen, ist Ihr Projekt gelungen?
Das ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Unser Projekt läuft jetzt noch bis zum 31.12.2013, also noch etwas über ein Jahr. Ich glaube, wir werden erst mittelfristig Zahlen haben, die unseren Erfolg belegen. Wir müssen einfach an den Strukturen arbeiten, die es erlauben, Männern in das Ausbildungssystem zu kommen und dann den weiteren Schritt zu machen in den Bereich der Kindertagesstätten. Wir legen es eher auf strukturelle Veränderungen an.
Strukturelle Veränderungen ist gut. Was muss sich denn in den Köpfen der jungen Männer, aber vielleicht auch in unser aller Köpfe ändern, dass wir es dann als selbstverständlich empfinden, wenn irgendwann vielleicht mal 20% der Erzieherinnen in den Kitas männlich sind?
Ich glaube, dass es sich einiges noch tun muss. Es gibt sehr, sehr viele Öffentlichkeitskampagnen zum Thema Männer in Kitas im Moment. Ich glaube, grundsätzlich müssen wir diese Haltung entwickeln, dass Kindertagesstätten einen ganz, ganz wichtigen Beitrag zur Entwicklung unserer Kinder leisten. Und deswegen ist es wichtig, dass Kindertagesstätten auch unsere Lebenswelt widerspiegeln. Und die bestehen halt aus Männern und aus Frauen. Und das sollte sich auch in unseren Kindertagesstätten so darstellen.
Herzlichen Dank, Pablo André. Er ist Projektreferent für Mike und hat uns eben dieses Projekt Mike in Kitas erklärt. Wir haben die Links für Sie bei uns im Internet und schauen Sie wirklich mal rein. Solche Kerle von Erzieher hätten Sie nicht erwartet. Und ja, das sind tatsächlich Erzieher und keine gecasteten Schauspieler. Sie hören das Thema am Mittwoch. 2,75 Millionen Arbeitslose gibt es zurzeit in Deutschland. Menschen, die keinen Platz auf dem Arbeitsmarkt haben. Der sogenannte zweite Arbeitsmarkt bietet ihnen aber eine Chance, wie zum Beispiel in der Radstation am Hauptbahnhof in Köln. Hier können Pendler, Reisende und Touristen ihr Fahrrad parken. Es wird aber auch gewartet, gereinigt oder auch schnell und fachgerecht repariert. Werner Rose arbeitet seit 3 Jahren in dieser Radwerkstatt und ist seit einem Jahr nun festangestellt. Hier schraubt er für seine Zukunft und seinen Lebensinhalt.
Hallo Herr Reisinger, schönen Abend. Sie wollten Ihr Fahrrad abholen?
Ist das schon fertig? Ich weiß gar nicht, ob der, ich habe das heute in der Früh erst reingebaut.
Doch, das ist schon fertig, Herr Reisinger. Das steht schon, ja.
Super, na, klasse. Ja. Werner Rose liebt den Umgang mit den Kunden. Alleine 300 bis 400 Pendler nutzen die Radstation für ihr Fahrrad. Die meisten Pendler kennt er namentlich. Und sie kennen und schätzen ihn.
Gemacht wurden bei Ihnen die Bremsbeläge?
Ja.
Und was haben wir noch? Das Licht von dem war auch kaputt.
Darf ich mal schauen?
Ja, gucken Sie doch mal an.
Für den 58-jährigen Werner Rose war die Arbeit damals ein wahrer Glücksgriff. Hier lernte er neben fachlichen Kenntnissen auch Pünktlichkeit und Teamfähigkeit.
So, Herr Reisinger, das macht jetzt 35 Euro. 50 Euro haben Sie mir gegeben und jetzt bekommen Sie 15 Euro wieder zurück. Bitte schön.
Gerade in einem Schichtsystem muss sich der eine auf den anderen verlassen können, sagt Werner Rose. Denn die Radstation ist Handwerksbetrieb und Dienstleistungsunternehmen zugleich. Der Leiter der Radwerkstatt, Roland Neuschiel, weiß, welchen gesellschaftlichen Stellenwert die Radstation hat.
Es gibt eben eine große Gruppe von Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance haben. Und gerade für diese Gruppe von Menschen sind Einrichtungen wie hier zum Beispiel die Radstation eine gute Chance, beruflich Fuß zu fassen und auch das Recht auf Arbeit, was eigentlich jeder Mensch hat, auch wahrnehmen zu können.
Seine Chance hat Werner Rose genutzt. Die Arbeit in der Radwerkstatt macht ihm Spaß und gibt seinem Leben wieder einen Sinn. Arbeitslos möchte er nie wieder sein. Nur ungern denkt er heute an diese oft auch einsame Zeit zurück.
Ich war 5 oder 6 Jahre arbeitslos und habe nichts mehr gebraucht als eine Arbeit. Das war für mich das Allerwichtigste. Und dann natürlich das Glück zu haben, in eine Arbeitsstelle reinzukommen, wo alles passt, wo man sich von dem ersten Moment an wohlfühlt, das ist eine reine Glückssache. Irgendwann verliert man den Glauben. Ja, also ich hätte mit Absagen und Bewerbungen hätte ich damals meine Wohnung tapezieren können. So viel waren das. Und irgendwann sieht man dann auch den Sinn nicht mehr und gibt einfach auf.
Das hat er glücklicherweise dann doch nicht getan. Werner Rose arbeitet nunmehr seit 3 Jahren in der Radstation am Kölner Hauptbahnhof. Anna Bossi und Susanne Becker-Huberti haben über ihn berichtet. Die Kölner Radstation ist also zu einem guten Ort für ihn geworden und könnte es auch für ihr Fahrrad werden. Sie befindet sich am Kölner Hauptbahnhof, Ausgang Breslauer Platz. Ein Aufgabengebiet der Caritas ist die Altenpflege. Etwa 1 Million Menschen arbeiten heute schon in Deutschland in der Pflege. Und das sind mehr als in der Autoindustrie. Und der Bedarf wird noch steigen. Ein Altenpfleger stellt sich Ihnen nun persönlich vor.
Ich bin Eduard Hess, bin 31 Jahre alt, komme aus Russland und bin seit kurzem Altenpflegehelfer. Wir sind 89 aus Russland nach Deutschland gekommen, habe danach meine Schule gemacht. Nach der Schule habe ich eine Ausbildung als Fachkraft für Lagerwirtschaft absolviert, wo ich dann auch in diesem Beruf gearbeitet habe. Dann wurde ich arbeitslos. Ein Jahr lang war ich arbeitslos, habe keine Arbeit gekriegt. Und durch meine Mutter, die schon 20 Jahre in diesem Beruf Altenpflegerin arbeitet, habe ich ein Praktikum absolviert. Und ich war nach dem Praktikum überzeugt, dass ich Altenpfleger werden will.
Eduard Hess arbeitet im CBT-Wohnhaus St. Michael in Waldbröl. Und von den dort arbeitenden Altenpflegern haben 60-70% einen Migrationshintergrund. Und das ist sehr gewünscht. Daher heißt auch ein Projekt des Caritas Diözesanverbandes: Die Zukunft der Pflege ist bunt. Mehr dazu gleich in der nächsten Stunde von Domradio, das Thema. Sie kommen unter anderem aus Eritrea, aus Russland, Bulgarien, Nigeria, Thailand und der Türkei. 13 Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und sie alle verbindet ein gemeinsamer Wunsch, Pflegehelfer zu werden, um endlich in Deutschland arbeiten zu können, Geld zu verdienen und auch Teil dieser Gesellschaft zu sein. Möglich macht das die Qualifizierungsmaßnahme des Caritasverbandes für den Oberbergischen Kreis. Das Ziel ist es, möglichst viele Migranten in Arbeit zu vermitteln. Und mit der berufsbezogenen Sprachförderung werden die Teilnehmer für den Pflegealltag qualifiziert.
Wir haben jetzt hier so ein seltsames Gerät. Was ist das und was ist das?
Stethoskop.
Und Manschette mit.
Die Klasse ist mit vollem Elan dabei. Die große Prüfung rückt immer näher. Konzentriert hören die Schüler zu, wälzen Bücher, bilden Lerngruppen, geben alles. Denn für sie ist es oft die letzte Chance, in Deutschland eine Arbeit zu finden. Auf den Tischen liegen Bücher, pflegetheoretische Ansätze, steht auf einem, der Körper auf dem anderen und auf einem weiteren türkisch-deutsch. Aufgeregt meldet sich ein junger Mann, nachdem er ein Wort in dem Wörterbuch nachgeschlagen hat. Bluthochdruck, sagt er stolz und schaut in die Runde. Rita Karimo geht es direkt praktisch an. Die 27-jährige Russin ist konzentriert bei der Sache.
Also ich tue erstmal aus der Manschette die Luft raus. Lege ich die Manschette um. Dann lege ich den Stethoskop an den Arm. Drehe ich den Luftzufuhr zu.
Die junge Russin bekam mit 19 Jahren ihr erstes Kind. Eine Ausbildung hat sie nie gemacht. Heute weiß sie, wie wichtig eine Arbeit ist.
Ja, wofür ich das mache? Halt für mich selber, für meine Kinder. Das bedeutet mir viel, weil ich habe natürlich viel mehr Möglichkeiten, ne? Auch mit den Kindern meinen Urlaub zu fahren oder mal was zu unternehmen. Ne? Das kann ich zum Beispiel jetzt nicht.
Rita Karimo ist schon länger in Deutschland und hat sich mit der Sprache vertraut gemacht. Andere Kursteilnehmer dagegen müssen neben den Fachbegriffen auch noch mit deutschen Vokabeln kämpfen. Die Dozentin Christiane Sorg achtet aber darauf, dass in ihrem Unterricht jeder verstehen kann, wovon hier die Rede ist.
Mit ganz vielen Medien arbeiten wir. Wir arbeiten mit Filmen, jetzt viel mit Körpersprache, viel Erklärendes, Zeigendes und ja, manchmal dann auch eben in anderen Sprachen.
Durch den demografischen Wandel gibt es auch immer mehr ältere Migranten. Interkulturelle Kompetenzen eines Pflegeteams werden also schon bald sehr gefragt sein. Mechthild Helmich ist Projektmitarbeiterin im Projekt mit dem Titel »Die Zukunft der Pflege ist bunt« und sie weiß um die hohe Vermittlungsquote der Kursteilnehmer. Rita Karimu und die anderen werden gebraucht. Und das ist für die Teilnehmer ein schönes Gefühl.
Ja, hier in diesem Kurs kommen zwei Komponenten zusammen. Einmal haben wir einen extremen Mangel an Pflegekräften. Andererseits haben wir viele Menschen mit Migrationsgeschichte, die arbeitslos sind, im Arbeitslosengeld II-Bezug sind und gerne arbeiten möchten. Und dadurch haben wir halt die Möglichkeit gesehen, dass man diese Leute qualifiziert, um halt die fehlenden Arbeitsplätze in der Pflege besetzen zu können. Und wir haben bis jetzt halt sehr gute Erfolge gehabt in der Vermittlung.
Die Teilnehmerin Rita Karimu weiß, wofür sie doch noch einmal die Schulbank drückt. Gerade der Umgang mit den älteren Menschen bereitet ihr viel Freude.
Sie geben viel ein zurück. Also wenn ich arbeiten gehe und von der Arbeit nach Hause komme, geht es mir gut. Ne?
Die Zukunft der Pflege ist bunt, denn immer mehr Migranten werden pflegebedürftig und immer mehr Migranten arbeiten in Pflegeberufen. Über die Qualifizierungsmaßnahme der Caritas im Oberbergischen Kreis haben Anna Bossi und Tobias Fricke berichtet. Die Zukunft der Pflege ist bunt. Wir haben vorhin schon ein Projekt vorgestellt bekommen von Anna Bossi. Bei mir ist Ulrich Förster. Er ist Projektentwickler in der Abteilung Europa und Arbeitsmarktpolitik beim Diözesan Caritas-Verband für das Erzbistum Köln. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Frau Wielens.
Der Gesundheitsmarkt ist ja ein wachsender Sektor. Auch Arbeitskräfte werden in diesem Bereich in Zukunft mehr gebraucht, als bisher vorhanden sind. Können Sie uns das verdeutlichen, welchen Bedarf es zukünftig geben wird?
Ja, laut Berechnungen der Bertelsmann Stiftung fehlen bundesweit bis zum Jahr 2030 rund 500.000 Pflegefachkräfte in Deutschland. Auch wir im Diözesan Caritasverband haben eine Erhebung in den Einrichtungen und Diensten etwa 70 im Erzbistum Köln gemacht und dabei festgestellt, dass dieser steigende Fachkräftemangel auch für uns ein Problem ist und uns neue Herausforderungen auch stellt.
Nun gibt es seit Anfang 2012 dieses Projekt, die Zukunft der Pflege ist bunt. Mit welchem Ziel haben Sie das gestartet?
Ja, wir haben einfach gesagt, dass wir die Problematik der fehlenden Pflegefachkräfte nicht allein durch Zuwanderung lösen können, sondern wir müssen die jungen Menschen oder die Menschen, die hier in Deutschland leben, interessieren für die Pflegeberufe. Wir müssen sie gewinnen für die Pflegeberufe. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass sie eine Ausbildung machen können oder dass sie in Tätigkeiten in der Pflege vermittelt werden können. Das ist die Zielrechnung unseres Projektes und wir haben da das Ziel, insbesondere in Schulen reinzugehen, junge Menschen über die Möglichkeiten in der Pflege zu informieren, über das Berufsfeld zu informieren, denn das ist bisher in den Schulen noch nicht passiert. Wir gehen auch in Jugendeinrichtungen rein oder auch zu Bildungsträgern, wo junge Menschen qualifiziert werden und bieten da eine Vielfalt von Informationsveranstaltungen an.
Das heißt, Sie wollen vor allen Dingen junge Leute für den Pflegesektor gewinnen. Welche noch und wen haben Sie speziell im Blick, gerade bei diesen jungen Leuten?
Ja, wir haben bei den jungen Leuten festgestellt, dass gerade diejenigen mit Migrationshintergrund kaum Informationen über die Pflegeberufe haben. Die sind sowieso schon relativ schwach im Ausbildungsmarkt vertreten. Also relativ wenige im Vergleich zu den deutschen Jugendlichen machen eine Ausbildung. Besonders gravierend ist das bei jungen Frauen mit Migrationshintergrund. Und gerade die wollen wir ansprechen, also junge Menschen mit Migrationshintergrund, um sie für die Pflegeberufe zu gewinnen. Wir haben mittlerweile 15,3 Millionen Menschen in Deutschland, die einen Migrationshintergrund haben. Also unsere Bevölkerung wird nicht nur älter, sondern sie wird auch internationaler. Und in manchen Regionen, also beispielsweise jetzt in Köln, ist der Anteil der Migranten schon über 30%. Bei den Kindern und Jugendlichen sind Migranten, Kinder und Jugendliche sogar schon in der Mehrzahl in manchen Stadtteilen. Wir müssen diese jungen Leute gewinnen für die Ausbildungsberufe, wir in der Caritas insbesondere für die Pflegeberufe. Denn es ist schon gut, wenn jemand die Sprache beherrscht, aber auch die Kultur kennt, aus der Menschen aus anderen Ländern kommen, die hier bei uns lange gearbeitet haben und dann später doch auch hier pflegebedürftig geworden sind.
Ulrich Förster vom Diözesan Caritasverband ist im Studio und stellt uns das Projekt »Die Zukunft der Pflege ist bunt« vor. Die Zukunft der Pflege ist bunt, so heißt eines der aktuellen Projekte des Diözesan Caritasverbandes für das Erzbistum Köln. Ziel ist es, junge Menschen mit Migrationshintergrund für Pflegeberufe zu gewinnen. Ulrich Förster hat das Projekt, das auch vom Europäischen Sozialfonds gefördert wird, entwickelt. Herr Förster, wie erreichen Sie die jungen Migrantinnen und Migranten, um sie zu informieren und auch zu gewinnen für die Pflegeberufe?
Ja, wir haben 4 Modellstandorte hier im Erzbistum Köln. Das ist also sind die Caritasverbände in Düsseldorf, in Wuppertal, in Gummersbach, also im Oberbergischen Kreis und im Kreis Mettmann. Und wir haben da Zweierteams gebildet, das heißt also Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort tätig sind, die dann aktiv in die Schulen reingehen, dort informieren, die Kontakte zu den Lehrern aufnehmen. Das haben wir jetzt im ersten Jahr mehr als 20 Mal in verschiedenen Schulen und Bildungseinrichtungen gemacht. Wir werden das in den nächsten 2 Jahren des Projektes noch weiter ausdehnen und so sehen, dass wir da in sehr engen Kontakt, in eine sehr enge Netzwerkarbeit mit den Schulen auch kommen. Wir informieren über die Pflegeberufe, über die Chancen in der Pflege. Wir versuchen natürlich auch das leider schlechte Image der Pflegeberufe zu verbessern, denn die Pflegeberufe bieten sehr gute Möglichkeiten, sehr gute Chancen. Wir hoffen, dass uns das gelingt und wir haben ganz praktische Angebote dann auch für die Jugendlichen. Wir haben also einen Film gedreht, 15-minütigen Film, den können wir den Jugendlichen mitgeben, sodass sie sich zu Hause auch nochmal informieren können über die Pflegeberufe. Wir haben auch einen sogenannten Simulationsanzug, den können junge Leute anziehen, der ihnen ja simuliert, der mit ihnen simuliert, wie es ist, wie man sich bewegt, wenn man alt ist. Und gerade junge Männer sind daran sehr interessiert, also das zu erfahren, wie es ist, wenn es schwerfällt, sich zu bewegen, damit wir den jungen Menschen einfach auch ein praktisches Empfinden davon geben können, was Alter und auch Pflege bedeuten kann.
Stichwort praktisches Erleben. Gab es auch schon Anfragen von Jugendlichen, die Sie dann in den Schulen zum Beispiel getroffen haben, vielleicht mal ein Praktikum zu machen, mal reinzuschnuppern in den Pflegeberuf?
Ja, wir haben schon eine Reihe von jungen Menschen auch die Möglichkeit eines Praktikums gegeben. Wir vermitteln also ein Praktikum. Bisher sind es mehr als 20 Interessierte, die wir vermitteln konnten in Einrichtungen der Caritas auch. Wir haben insgesamt mehr als 300 Einzelberatungen auch schon durchgeführt. Wir gehen also auch auf Ausbildungsmessen in der Region, um zu informieren. Wir haben auch schon rund 10 junge Menschen in Ausbildung vermitteln können und auch 15 in Arbeitsstellen, beispielsweise als Pflegehelferinnen. Also wir sind da bisher sehr gut in der Spur und hoffen, dass wir diese Ergebnisse, die wir jetzt im ersten Jahr haben, erzielen können, auch weiter fortsetzen können. Was wir machen, was also auch ein ganz interessanter Ansatz ist, dass wir sogenannte Role Models mit in die Schulen nehmen. Das heißt also Menschen mit Migrationshintergrund, die selbst auch aus einem anderen Land kommen und die in der Pflege tätig sind, die in der Krankenpflege und der Altenpflege tätig sind und die aus ihren Erfahrungen heraus den jungen Menschen berichten können, wie die praktische Arbeit in der Pflege ist.
Ich wette, das zieht ganz gut, oder?
Ja, das ist sehr motivierend, denn es ist ein anstrengender Beruf, sicherlich. Auch man arbeitet im Schichtdienst, man hat Nachtdienst, man arbeitet an Feiertagen, man muss morgens früh raus, man muss abends lange arbeiten. Aber der Kontakt mit den Menschen, mit den Pflegebedürftigen oder auch mit den alten Menschen ist doch auch sehr etwas, was einem sehr vieles auch zurückgibt an menschlicher Beziehung. Und man hat doch, und das verstehen auch die jungen Menschen, eine sehr sinnstiftende Tätigkeit, die man mit diesem Beruf ausfüllen kann.
Vielen Dank an Ulrich Förster, der uns von dem Caritas-Projekt Die Zukunft der Pflege ist bunt berichtet hat. Nähere Informationen zu dem Projekt finden Sie im Internet und den Link haben wir selbstverständlich für Sie unter domradio.de. Domradio, das Thema. Nicht für die Schule lernt ihr, sondern fürs Leben. Das klang immer ziemlich runtergeleiert und weit weg, als wir noch die Schulbank drückten. Mittlerweile heißt das Stichwort lebenslanges Lernen. Der wissenschaftliche und der technische Fortschritt machen es immer wieder nötig, sich weiterzubilden. Praktisch mit einem dicken Buch oder eben auch online. Und da sind wir schon bei Cleo oder wie es in Langform heißt, Caritas lernt online. Cornelia Kühn-Hempe ist die Koordinatorin für Cleo beim Diözesan Caritas-Verband in Köln. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Was ist Online-Lernen oder auch Blended Learning, wie es so schön neudeutsch heißt?
Online-Lernen und Blended Learning sind doch noch unterschiedliche Sachen. Beim Online-Lernen lernt man auf einer Internetplattform, bearbeitet dort die Lernmaterialien, das heißt, die Lernenden verschaffen sich über die Internetadresse den Zugang, melden sich dort an mit einem Passwort und können die dort bereitgestellten Lernmaterialien bearbeiten. Und Blended Learning umschließt Online-Lernen. Es wechseln sich hierbei aber Präsenzveranstaltungen und Online-Phasen ab, also klassische Lernverfahren mit Online-Lernen.
Modern ist alles beides. Ist das gerade einfach nur schick oder sehen Sie tatsächlich Vorteile, jetzt internetgestützt zu lernen?
gerade im Zusammenhang mit lebenslangen Lernen ermöglicht das eben auch eine höhere Flexibilität, gerade für Berufsgruppenangehörige, die schon den ganzen Tag auch arbeiten, also für Menschen, die im Alltag ständig beschäftigt sind, ermöglicht das Freiräume, um zu sagen, ich muss jetzt nicht in meiner Arbeitszeit lernen, ich kann einfach schauen, wann ich Zeit und Lust dazu habe.
Cleo ist ja gedacht als Fortbildung für Menschen in Pflegeberufen. Wen wollen Sie in dieser großen Gruppe genau erreichen?
Also in allererster Linie wirklich die Pflegepraktiker, die in ihrem Alltag direkt am Krankenbett stehen oder die im Altenpflegeheim auch Menschen, alte Menschen versorgen und die aber auch ständig fortgebildet werden müssen, weil es ständig einen Wissenszuwachs gibt.
Wie können die das in ihren Tag dann koordinieren? Ist das dann gerade praktisch, dass sie online weiterlernen können?
Ja, die Alternative ist, dass die nach ihrer Arbeitszeit noch an einer Präsenzveranstaltung teilnehmen müssen. Und so können die erst einmal nach Hause gehen, können erst einmal zur Ruhe kommen. Und wenn sie dann Lust und Zeit haben, sich einfach mal eine halbe Stunde oder auch eine Stunde online fortbilden.
Welche Inhalte sehen Sie als besonders geeignet an für so einen Online-Weiterbildungskurs für Pflegekräfte? Welche Themen werden Sie da reinstellen?
Es kommen dafür die unterschiedlichsten Pflegethemen in Frage. Es kann auch wirklich was zur Körperpflege sein. Es kann etwas, also klassisch zur Mundpflege sein, aber auch wie verhindere ich Stürze. Und da geht es dann eben darum, das Wissen dazu zu vermitteln. Da steckt so viel Wissen und Informationen drin, das erst einmal aufgenommen werden muss. Und dafür ist das gut geeignet.
Ich stelle mir das, muss ich zugeben, doch ein bisschen schwierig vor. Ich könnte mir jetzt bei YouTube ein Video angucken, wie wickele ich ein Baby, aber wenn dann eins vor mir liege, könnte ich es nicht unbedingt. Übertragen jetzt auf Ihren Kurs, welche Kniffe oder Tricks muss man vielleicht dennoch gezeigt bekommen, damit es richtig rund läuft dann auch im weiteren Tun, in der weiteren Arbeit?
Auch in Präsenzveranstaltungen ist es ja so, dass erst einmal Wissen vermittelt wird. Wenn wir jetzt ruhig das Thema Wickeln, auch eines Babys aufgreifen, dann geht es ja darum, erst einmal zu wissen, worauf muss ich achten, wie sieht die Haut aus, wann muss ich cremen und dazu benötige ich Wissen, muss auch unterscheiden können. Es gibt verschiedene Veränderungen zum Beispiel, um dann auch die richtige Methode auszuwählen, wie ich da vorgehe. Und das kann man online vermitteln. Es bedarf aber eben dann auch einer praktischen Anleitung. Die geht natürlich nicht zu vermitteln über das Internet.
Das heißt, es wäre vorstellbar, dass man sagt, okay, unsere Pflegekräfte machen einen Teil der Fortbildung jetzt online bei Cleo und runden das Ganze dann vielleicht nochmal in dem Haus, in der Einrichtung mit einer praktischen Stunde gemeinsam ab.
Genau so kann es sein. Sie setzen sich mit einem Thema fachlich, inhaltlich auseinander und dann wird es nochmal von der Anwendung her eingeübt, trainiert mit jemandem, der in der Praxisanleitung zum Beispiel tätig ist oder zu einem Thema besondere Erfahrungen mitbringt.
Vielen Dank an Cornelia Kühn-Hempe. Sie ist Koordinatorin beim Diözesan Caritasverband für das Erzbistum Köln und zuständig für CLEO, das steht für Caritas lernt online. Und wie das geht, hat sie uns gerade vorgestellt. Vielen Dank.
Bitteschön.
In Domradios Thema schauen wir heute auf die Arbeit des Diözesan Caritasverbandes für das Erzbistum Köln. Vielleicht haben Sie bei dem einen oder anderen Beitrag vorhin auch schon mal die Ohren gespitzt und sich gefragt, das macht die Caritas auch? Tatsächlich, es ist wirklich mehr als Suppenküche und Obdachlosenhilfe, wobei dies ja auch schon ehrenwert und enorm wichtig ist. Dr. Frank-Johannes Hensel ist der Direktor des Diözesan Caritasverbandes für das Erzbistum Köln. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Dr. Hensel, Sie haben uns für diese Sendung drei Beispiele der Caritasarbeit herausgepickt, die nicht ganz klassisch sind für die Arbeit oder nicht ganz klassisch für die Arbeit der Caritas zu sein scheinen. Junge Männer in Kitas, das Gewinnen von Migrantinnen und Migranten für Pflegeberufe, Online-Schulung für Pflegekräfte. Warum macht die Caritas das?
Ja, ist alles lebenslang nah am Menschen. Geht ganz früh los, in früher Kindheit bis ins hohe Alter. Und das Frühe ist eben hier männliche, weibliche Rollenvorbilder in der Erziehung, die prägen das ganze Leben. Da wollen wir sein. Das ist eine Chance für die Kinder, wenn sie mit beiderlei Geschlecht auch so in Kontakt kommen, dass sie sich was abschauen können. Dann die Achtung vor dem Nächsten, die erfordert es auch, dass wir kultursensibel in der Pflege sind im Alter. Das sind Menschen aus allen Nationen und aller Religionen und denen wollen wir offen begegnen und auch so begegnen, dass sie sich so zu Hause fühlen können im Alter und in Ruhe in unseren Einrichtungen mitleben können und sich nicht nur wie ein ferner, fremder Gast fühlen müssen. Und unsere Personen, die das tun, die müssen auch darin begleitet werden, fachlich zugerüstet werden. Und darum gibt es lebenslange Lernkonzepte auch online.
Was ist denn das verbindende Element zwischen diesen drei Projekten, weshalb die Caritas das macht?
Ja, wirkt erstmal wie eine große Bandbreite, nicht wie so ein Gemischtladen, der mal dieses und mal jenes macht. Aber ich sehe da schon eine Linie, egal ob jetzt Männer in Kitas arbeiten oder es geht um Migrantinnen, Migranten in den Pflegeberufen oder es war ja auch ein Beitrag über die Fahrradwerkstatt, also Arbeit mit und für Langzeitarbeitslose. In allen Fällen geht es doch darum, ja, für diesen Beruf zu werben, sich diesem Beruf zuzutrauen, an sich zu glauben. Wir ermutigen dazu und befähigen darin.
Hat die Caritas schon immer diese Bereiche gepflegt und haben wir sie bisher noch nicht wahrgenommen? Oder haben sich die Anforderungen an die Caritas verändert? Und wenn ja, warum?
Ja, es steckt schon Entwicklung und auch Aufbruch darin. Also Männern eine größere Rolle in der Kleinkindbetreuung zuzumessen, das ist schon ein dickes Brett, das wir da bohren. Und dass die Zukunft der Pflege bunter ist, dass die Gesellschaft immer älter und kulturell vielfältiger wird, das ist auch etwas, was uns ja erreicht, was man nicht selber macht, sondern auch feststellt und mitgeht. Und wir stellen uns dafür auf, wir empfinden das nicht als große Last, die da kommt, sondern einfach als eine Gegebenheit des Lebens, des Zusammenlebens. Wir möchten, dass wir uns dem stellen können mit Fachkräften, die Ahnung haben und Respekt vor dem Geschenk des Lebens. Und rein quantitativ drängt sich natürlich einiges auf, wenn Sie sich mal vor Augen halten, dass im Jahr 2000 nur ungefähr 500.000 Menschen in Deutschland über 90 waren, sind das in 2050 schon über 2 Millionen, also eine Vervierfachung. Wir möchten da nicht erst spät feststellen, dass das so ist, sondern uns frühzeitig darauf einstellen.
Die Caritas ist ein Mitspieler in der Gesellschaft und es gibt viele Einrichtungen, die sich zum Beispiel darum kümmern, dass Menschen mit Migrationshintergrund einen Fuß auf den Arbeitsmarkt bekommen oder dass Fachkräfte weiter geschult werden. Welchen Unterschied sehen Sie aber, wenn gerade der Diözesan Caritas-Verband sich ein solches Thema vornimmt?
Ja, wenn man daran glaubt, dass man im Nächsten Gott begegnen kann, dann ist da ein besonderer Respekt vor dem Gegenüber. Und das Leben wird dann nicht verzweckt und nicht verfügt. Es wird keiner Nutzenbetrachtung unterzogen.
Würden Sie sagen, dass diese Haltung heute in unserer Gesellschaft besonders gefragt ist?
Wenn wir uns darum bemühen, den Menschen in seiner Würde, in seiner unantastbaren Würde zu sehen, dann bilden wir damit einen, meine ich schon mittlerweile, sehr notwendigen Gegenpol zu so gesellschaftlichen Strömungen und Erwägungen, wer wozu noch Nütze ist und welche Last man für sich und andere noch aushält oder darstellt. Und für die Caritas würde ich behaupten, dass wir aufrichtig uns darum bemühen, den Menschen nicht am Menschen zu messen, sondern wir nehmen Höhermaß bei Gott.
Vielen Dank an Dr. Frank-Johannes Hensel. Er ist der Direktor des Diözesan Caritas-Verbandes für das Erzbistum Köln und er hat uns erklärt, warum der Verband eben nicht nur in den klassischen Caritas-Themenfeldern aufgestellt ist. Das war Domradio, das Thema. Das machen die auch. Einen Blick auf die Caritas haben wir in den vergangenen 2 Stunden geworfen. Schön, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Melanie Wielens. Auf bald.